Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hate Speech, Pornografie, Gewalt. Unmengen an brutalen, verstörenden und rechtswidrigen Inhalten kursieren im Netz. Doch bislang ist es nicht gelungen, diese Inhalte Herr zu werden. Seitdem die Politik nun den sozialen Netzwerken Löschfristen auferlegt hat, ist die Debatte darüber, wie man mit diesem Content umgehen soll, neu entfacht.
Doch wie geht es eigentlich denen, die filtern, die den ganzen Schmutz täglich wegräumen müssen? Wir widmen uns in den sogenannten Content-Managern und reden darüber, welche Auswirkungen das Filtern auf die gesellschaftliche Kommunikation also für uns alle hat. Wir, das sind Markus Richter
und Vera Linz. Hierher gekommen sind wir zugegebenermaßen mit dem Auto, aber auf ganz traditionelle Art. Wir entscheiden, wo es lang geht und fahren das Auto dann genau dahin, wo wir hin wollten, nämlich heute ins Funkhaus. Was aber, wenn die Autos uns übernehmen? Immerhin können sie uns teilweise jetzt ja schon am Gesicht erkennen.
Wir denken das mal ganz zu Ende und zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Service. Wir sagen Ihnen, welche Werke großer Schriftsteller wie Hans Fallada oder Wolfgang Borchardt oder Aleister Crowley in diesem Jahr gemeinfrei geworden sind und schauen uns einen von ihnen sehr genau an.
Und kostenlos wie immer ist auch unsere Netzmusik. Man kann sie frei im Internet herunterladen. Los geht's mit AJ Super aus Kalifornien. Noch hat er nur wenige sanfte, poppige Songs auf freien Musikplattformen veröffentlicht.
Aber er verspricht, dass es mehr geben wird, denn der Amerikaner wünscht sich, dass seine Musik eines Tages ganz, ganz viele Menschen hören. Wir helfen dabei mit und spielen sein aktuelles Stück Storytime.
Short-tempered ADD problem kid. Never can know or see where the problem is. His crazy mind, yeah. Trust me, sit still for story time.
Breitband Topic.
Was lässt sich Hate Speech oder Gewalt in den sozialen Netzwerken eigentlich wirksam entgegensetzen? Eine Antwort auf diese Frage ist eigentlich noch gar nicht so wirklich gefunden.
Dabei wird gelöscht und gefiltert schon seit längerem und zwar im Hintergrund. Vor 2 Jahren wurde bekannt, unter welchen Bedingungen Facebook auf den Philippinen zum Beispiel Billiglöhner unangemessene Inhalte von der Plattform löschen lässt.
Im letzten Jahr kamen Informationen über Löschkolonnen in Deutschland an die Öffentlichkeit. Für diese sogenannten Content Manager ist das Aufräumen Wegräumen auf den Plattformen eine sehr belastende Tätigkeit und immer wieder werden auch neue Erfahrungsberichte veröffentlicht.
Daniel Buß fasst die Erkenntnisse für uns zusammen.
Auf die sogenannten Content-Moderatoren warten jeden Tag tausende frische Bilder, die Nutzer auf Online-Plattformen geladen haben, viele davon verstörend. Hardcore-Pornos, Sex mit Tieren, Gewalt. Content-Moderatoren sichten dieses Material und löschen das Schlimmste. Moritz Riesewick ist Theaterregisseur, sein Thema die Schattenwelt. Vor 2 Jahren war er auf den Philippinen. In Manila hat er Content-Moderatoren getroffen. Aus der Anonymität heraus erzählten sie ihm, das Wühlen im digitalen Dreck, es hinterlässt Spuren.
Was mich am meisten bedrückt, sind Fotos, die Pädophile posten. Das ist wirklich geschmacklos. Wir warten praktisch das Internet. Wissen Sie, wir räumen Pornos und den Hass weg.
Riesewick nennt seinen Gesprächspartner Michael. Michael erinnert sich an den grausamen Höhepunkt seiner Arbeit.
Es gab eine Zeit, ich weiß nicht, ob das vom IS kam oder so, die zeigten, wie sie Soldaten geköpft haben. Sensible Menschen kann unsere Arbeit schon deprimieren.
Das Fazit des Berliner Theaterregisseurs: Damit wir hier ein sauberes Internet vorfinden, leiden dort die Menschen.
Es reichte von Niedergeschlagenheit durch diese Arbeit, vor allem durch die Gewaltbilder, die diese Content Moderators zu sehen bekamen, bis zu Libidoverlusten, also Unlust auf Sex, weil man den ganzen Tag sich Pornobilder ansehen musste. Ja, bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen, von denen eine Psychologin erzählte, die für diese Firmen arbeitet. Das ist diese Belastungsstörung, die sonst Soldaten entwickeln.
Die Online-Müllmänner sitzen vor allem auf den Philippinen, weil Arbeit dort vergleichsweise billig ist, aber auch, weil dort viele praktizierende Christen leben. Die Wertevorstellungen decken sich also sehr genau mit denen der Kernmärkte der großen sozialen Netzwerke, den USA und Europa. Inzwischen hat Facebook auch in Deutschland Prüfteams aufgebaut oder hiesige Dienstleister damit beauftragt und damit dem politischen Druck nachgegeben, endlich der Welle aus Hasskommentaren Herr zu werden. Vor einer Woche veröffentlichte das SZ-Magazin den offenen Brief einer Aussteigerin, Titel 3 Monate Hölle, Enthauptungsvideos wie am Fließband.
Ein Moderator soll 1300 Meldungen am Tag abarbeiten, was einem nur wenige Sekunden Entscheidungszeit pro Fall lässt. So wird aus einem intellektuell fordernden Prozess ein Automatismus. Man reagiert mehr, als dass man entscheidet.
Dennis Horn durfte für die ARD-Tagesthemen als einer von wenigen Journalisten direkt ein Prüfteam besuchen. Das sei natürlich gut vorbereitet gewesen, mit einer klaren Botschaft.
Das haben alle beschrieben, dass das was mit denen macht und gleichzeitig aber gesagt, das ist ein wichtiger Job, weil die Dinge, die wir hier sehen, die müssen andere nicht mehr sehen.
Facebook hat den Journalisten wie Dennis Horn gesagt, die Prüfteams seien nochmal aufgestockt worden, aber
bei den kurzen Zeitspannen, die das Süddeutsche Zeitung-Magazin da genannt hat, wenn diese Zahlen stimmen, dann reicht das heute auch immer noch nicht. Facebook selbst sagt, diese Zahlen stimmen nicht. Wirklich sicher sind wir am Ende da nicht rausgegangen.
Erst vor ein paar Tagen hat Dennis Horn auch in der Konzernzentrale von Instagram vorbeigeschaut. Er wurde überrascht.
Die arbeiten mit Algorithmen gegen Hasskommentare. Das heißt, da prüfen Maschinen die Inhalte.
Bei Instagram heißt es, das funktioniere wirklich. Sicher ist sich Dennis Horn aber auch diesmal nicht.
Wir haben keine konkreten Zahlen erfahren und auch vor allem keine Fehlerquoten. Denn es wäre schon interessant zu wissen, was die Maschinen da an Kommentaren rauswerfen, was eigentlich noch hätte drinstehen bleiben können.
Ein Prüfteam der sozialen Netzwerke ist eben vor allem eins: eine große Blackbox. Eine Blackbox mit hoher Verantwortung.
Doch was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn sie weiß, dass sie im Netz permanent gefiltert wird, zumal von privaten Unternehmen, die intransparent arbeiten? Darüber haben wir mit Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld, gesprochen.
Vorher gibt es aber etwas Netzmusik, und zwar von Cellophane Sam aus Kalifornien. Von dem weiß man nicht viel, außer dass er Humor besitzt. Er veröffentlicht auf seinem Instagram-Account Fake-Rezensionen von Mick Jagger und Adele. Wir hören Center of the Storm.
Yeah, we lock our eyes in the center of the storm. We see blue skies.
Eye of the Storm von Cellophane Sen hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur. Mehr als 100.000 einzelne Posts wurden in Deutschland in einem Monat im Jahr 2016 bei Facebook gelöscht, so Facebook-Lobbyist Richard Allen im September 2016. Genaue Zahlen gibt es nicht, klar ist nur, es wird viel gelöscht.
Welche Auswirkungen hat das aber auf die gesellschaftliche Kommunikation, wenn gefiltert wird? Das haben wir Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Uni Bielefeld, vor dieser Sendung gefragt.
Zunächst mal, glaube ich, müssen wir bestimmte Phasen unterscheiden, da abgelaufen sind bis zu dem Punkt, wo jetzt gefiltert wird. Wir hatten jetzt zunächst so seit ungefähr 10 Jahren erstmal eine Welle, wo das Netz sehr offen war, offen gestaltet war und wo wir, glaube ich, alle geglaubt haben, das reguliert sich von selbst. Und in den Bereichen, von denen wir reden, Hate Speech, Hassreden oder sogenannte toxische Narrative, so wie das jetzt heißt, da haben wir dann irgendwann mal festgestellt, hier läuft ungebremst etwas ab, was auch strafrechtlich relevant ist im Sinne von Volksverhetzung. Und das hat sich erst in den letzten 5 Jahren, als sichtbar wurde, dass dadurch Menschen beschädigt wurden, also darunter psychisch leiden oder auch im Netzwerk es Verabredungen gab, um dann Menschen in der Offline-Welt anzugreifen, hat sich dann eine Regulierung ergeben. Und dann gab es bei einigen die Idee durch Mediation und Moderation. Das ist zunächst einmal auch sehr sinnvoll. Wir müssen unterscheiden, das Filtern, also das Rausnehmen von einer Kommunikationsmediation und Moderation. Also wenn wir beide im Streit sind und Sie bestimmte Normen verletzen, reguliere ich das auch, indem ich sage, das will ich jetzt nicht gehört haben oder bitte nehmen Sie das zurück. Im Netz das Filtern, es verschwindet nur auf einmal. Das heißt, die Stimme ist weg. Und das führt jetzt in der dritten Phase, wo der Gesetzgeber, der eigentlich ist Gesetzgebung Ultima Ratio, Gesetzgebung bei Meinungsfreiheit ist, das zu regulieren, ist eigentlich der allerletzte Schritt. Wenn also die Volksverhetzung, die Beschädigung so groß ist, dass man da intervenieren muss, das wird jetzt in dem Moment, wo wir noch gar nicht richtig das Filtern gelernt haben, die Regeln noch nicht kennen, kommt das Gesetz, führt das erstmal natürlich zu Verunsicherung. Und das führt auch dazu, dass jetzt zum Teil Nachrichten gefiltert werden, die eigentlich vielleicht die Meinungsfreiheit berühren und gar nicht so verhetzend sind, wie wir das feststellen. Also es gibt eine große Verunsicherung und das nehmen wir daran fest, dass jetzt über das Gesetz geredet wird. Eigentlich muss man da darüber reden, wie eigentlich gefiltert wird, nach welchen Regeln.
Denn das wird ja schon seit längerem getan. Ich erinnere mich, im vergangenen Jahr wurde erstmals nach außen sichtbar, wer da sitzt und den ganzen Schmutz auch analysiert und dann entscheiden muss, ob er es jetzt rausnimmt oder nicht. Ist diese Unkenntnis darüber, wie gefiltert wird, eigentlich eine Triebkraft, auch Verschwörungstheorien so anzufeuern, so nach dem Motto, da ist eine böse, dunkle Macht, die unsere Kommunikation einschränkt?
Ja, natürlich. Also die Verschwörungstheorie, das etablierte Medien, das sind ja vor allen Dingen jene, die filtern professionell, die überhaupt die Kapazitäten haben. Es sind ja nur wenige Anbieter, gerade der etablierten Medien, die überhaupt so ein System mal entwickelt haben, dass bestimmte Hassbotschaften da rausgefiltert werden, weil sie eben Gruppen beschädigen, dass sofort die Verschwörungstheorie kommt, das ist sowieso klar, weil weit vor dem Filtern ja schon die etablierten Medien, die darauf hingewiesen haben, so in die Schublade der Lügen- und Systempresse eingeordnet wurden und gleichzeitig die Verschwörungsideologie ja besteht, dass wir alle, die wir in den Medien uns überhaupt äußern, wo gefiltert wird, ja von den Medien bezahlt werden. Das war bereits vorher da. Das heißt, es dockt sich das Filtern an existierende Verschwörungsmythen. Und das nimmt seinen Lauf insbesondere dann, wenn jetzt die Gesetzgebung damit hineingeht. Das soll aber auch verdecken, dass ja in den rechtspopulistischen, jetzt rede ich nur von rechtspopulistischen, rechtsextremen Medien, ja extrem gefiltert wird. Da werden Informationen gefiltert, da werden Informationen so zusammengesetzt, dass ein bestimmtes Meinungsbild da entspricht. Also man sollte die Verschwörungstheorien ernst nehmen, man sollte sie nur auch teilweise zurückgeben. Denn wir könnten genauso gut behaupten, es gibt da rechtspopulistische Verschwörungen, die ein Weltbild so konstruieren, dass neue Wahrheiten entstehen.
Wie sinnvoll oder wie wichtig oder richtig ist das Filtern? Denn diese Inhalte, dieser ganze Schmutz, der ist ja dennoch da.
Das Filtern ist tatsächlich relativ wichtig, weil in unseren Studien, in vielen anderen Studien zeigt sich, dass durch bestimmte Hassbotschaften werden nicht nur Volksgruppen verhetzt, entwürdigt. Und damit entspricht es tatsächlich dem, was in der Offline-Welt eben ein Tatbestand ist. Das passiert im Internet, das hat lange gedauert, das zu sehen. Das Zweite ist, wir sehen längerfristige auch Schädigungen, wenn Menschen in Kommunikation immer wieder Hass ausgesetzt werden. Ich glaube, was sehr wichtig ist, was Sie gesagt haben, ist, man muss den Menschen klar machen bei so einer Kommunikation, nach welchen Regeln wird gefiltert und wer filtert dort. Und ich würde sogar, das wird diskutiert, vielleicht einen Schritt weitergehen und würde sagen, wir müssten eigentlich über das Impressum nachdenken, weil wir haben in der Internetwelt ein Problem, wir können die Quellen nicht richtig ausfindig machen.
Ich möchte noch einmal auf diejenigen schauen, die da filtern müssen, die sich das alles anschauen müssen und die sich ja auch Inhalte anschauen müssen, die Leute einstellen, glaube ich, die zum Teil sehr wohl wissen, dass sie da etwas tun, was sie nicht dürfen. Ja. Ich denke mal auch an Kinderpornografie oder IS-Gewalt oder Ähnliches. Was macht das mit denen, die da filtern müssen, die da vorsitzen?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in vielen professionellen Bereichen, bei Versicherungen, Menschen, die den ganzen Tag anhören müssen, Beschwerden, Beschwerdemanagement. Wir kennen das aus der Telefonseelsorge. Menschen, die sich anhören müssen, schwierige Schicksalslagen. Wir wissen aus Studien, dass es extrem belastend ist. Man braucht eigentlich eine professionelle Ausbildung. Eigentlich müssten wir für diese Bereiche ganz stark professionalisieren. Das braucht eine psychologische Grundkompetenz. Viele nehmen das mit nach Hause. Wir sehen in unseren Studien, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie eine Belastung mit nach Hause nehmen, dort versuchen, das privat zu regulieren und dann das private Umfeld noch mit hineingezogen wird, sodass das noch belastender wird. Nein, das braucht selbst eine Supervision. Es ist eine hochbelastende Situation, solche Kommunikation zu regulieren. Das kennen wir aus vielen anderen Bereichen, wo das üblich ist und Regel ist.
Würden Sie sagen, dass das bei den sozialen Netzwerken noch komplett unterentwickelt oder noch gar nicht entwickelt ist, das, was man darüber erfahren und gelesen hat?
Also wir haben uns viel in dieser Landschaft bewegt und wir haben uns viel mit jenen unterhalten, die das anbieten, sich mit Hate Speech befassen. Das ist nicht nur nicht entwickelt, das ist absolut unterentwickelt. Es gibt etablierte Medien, die ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Tagesschau und so weiter. Die machen das immer professioneller, aber selbst da ist das Bedürfnis nach Weiterbildung, psychologischer Betreuung hoch. Das ist im Gegensatz zu dem, was im Internet kommuniziert wird, in der Online-Welt, ist das ein Unterschied zwischen Himmel und Erde.
Sind das Parallelwelten? Kann man davon sprechen, dass wirklich die, die das alles sehen müssen, sich auf einem ganz anderen Bereich der Gesellschaft bewegen als der Rest?
Zum Teil bewegen sie sich in anderen Bereichen, aber belastend wird insbesondere dann, wenn man sieht, dass diese Hassbotschaften immer stärker in eine Offline-Realität hineindrängen. Das heißt, sie bekommen Hassbotschaften, die bestimmte Taten ankündigen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten. Und die Belastung, wenn man dann sieht, hier geht es nicht nur um reine Kommunikation, um reines sich gegenseitig irgendwelche Dinge an den Hals zu werfen, sondern es wird realer. Menschen radikalisieren sich. Sie müssen immer sehen, das sind Menschen, die mitbekommen, wie andere sich zunehmend radikalisieren in der Online-Welt. Und da wird es besonders prekär. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang. Und das ist besonders belastend, wenn Sie mitbekommen, dass jemand, der dort Hass spült, auch real sich radikalisiert. Wir selbst in Bielefeld machen ja Gewaltforschung. Das heißt, wir müssen in Bereiche hineingehen, wo wir die Forscherinnen und Forscher auch sehr schwierigen Situationen konfrontieren. Das heißt, wir unterhalten uns mit hochextremistischen Personen. Wir gucken uns Gewaltdarstellungen an, die überhaupt in der realen Welt gar nicht vorkommen. Und wir bilden die Menschen sehr professionell vorher aus. Wir machen Trainings, sie kriegen eine Supervision. Und alles das muss es für die digitale Welt geben und das wird es auch geben.
Bessere Standards für die Menschen, die den Müll aus den sozialen Netzwerken filtern und klare Kriterien und Transparenz, was die Filter betrifft, mahnt Andreas Zick von der Uni Bielefeld an. Wir danken für das Gespräch.
Ja, und klar wurde, Filtern ist gesellschaftliche Notwendigkeit. Gesellschaft betrifft uns ja auch alle, habe ich mich gefragt, frag ich ich dich jetzt, Markus, könntest du dir vorstellen, solche Filterungen auch mit vorzunehmen?
Also von allem, was da beschrieben wird, ich würde das, glaube ich, nicht freiwillig machen wollen. Ich habe durch Zufall, weil ich mal von einem Nachrichten-Newsfeed, wo so Rohmaterial reingelaufen ist, eine ganz schlimme Szene gesehen, die mich also nachhaltig auch beschäftigt hat dann für ein halbes Jahr. Aber andererseits genau aus dem Grund, was du sagst, gesellschaftliche Verantwortung, ich könnte mir schon vorstellen, wenn das so eine Art gesellschaftliche Verpflichtung wäre, so ein halbes Jahr Ehrenamt mit dieser Ausbildung, dann würde ich das vielleicht machen, nicht so sehr, weil ich selber will, aber aus diesem ja, Allgemeinheitsgefühl. Und bei dir?
Ich muss so anfangen, ich habe kürzlich einen Kriegsfotografen interviewt und mit ihm gemeinsam die Bilder aus Aleppo angeschaut und da habe ich mich schon gefragt, wie hält er das aus? Und er sagte, er braucht Pausen, er muss seine Augen erholen und so würde ich es auch sehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man es begrenzt macht, dann Pausen hat und auch das verarbeiten kann, dann schon, aber ehrlich gesagt nicht so gern.
Gleich wird es hier noch weiter um Facebook gehen, in den Medien Meinungen. Vorher gibt es aber Loves Her von Gum.
Band, Medien und Meinungen.
Für die Meldungen der Woche ist jetzt unser Kollege Jochen Dreyer ins Studio gekommen. Hallo Jochen.
Hallo.
Gestern haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition aufzunehmen. Die Sondierungsphase ist am Ende.
Zum Abschluss wurde ein 28-seitiges Papier veröffentlicht mit den wichtigsten Themen, auf die man sich verständigt hat. Da steht auch etwas drin zu Digitalisierung und Netzpolitik. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten oder sogar Überraschungen?
Ja, tatsächlich keine oder zumindest sehr wenige. Und die Sachverhalte, die neu sind, die sind jetzt auch nicht unbedingt positiv zu bewerten. Also die Themen Netzpolitik und Digitalisierung werden eher noch knapper behandelt, als es bei den Jamaika-Sondierern der Fall war. Jetzt soll es zum Beispiel wieder noch länger dauern, bis es zum Breitbandausbau kommen soll. Zuletzt hieß es ja noch, dass zumindest 50 Mbit flächendeckend in Deutschland verfügbar sein sollen. Das wäre jetzt auch nicht besonders viel verlangt. Und das sollte ursprünglich in diesem Jahr noch realisiert werden. In dem Papier steht jetzt, dass es bis 2025 überall Gigabit-Netze geben soll. Bis dahin wird aber noch zweimal gewählt. Und dafür, dass es so dringend ist, in Deutschland die digitale Infrastruktur auszubauen, ist das eine viel zu vage und ein viel zu locker gesetztes Ziel.
Weitere Themen sind ja auch Überwachung und innere Sicherheit. Die alten und möglicherweise neuen Koalitionäre haben da ja in der vergangenen Legislaturperiode stark aufgerüstet, allen voran Innenminister Thomas de Maizière. Was steht jetzt dazu in diesem Papier?
Ja, die Aussagen sind so allgemein gehalten, dass sie alles und nichts bedeuten können. Da heißt es, Zitat, die Sicherheitsbehörden brauchen gleichwertige Befugnisse im Umgang mit dem Internet wie außerhalb des Internets. Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Cyberabwehr soll ausgebaut, verbessert und strukturell neu geordnet werden. Das ist alles nicht besonders konkret. Für mich ist da ein interessanter kleiner Hinweis im Text, dass gemeinsam mit Frankreich ein öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche Intelligenz errichtet werden soll. Das ist zumindest eine neue Idee. Ansonsten stellt sich natürlich die Frage, wie viel von dem Papier in eine Koalitionsvereinbarung tatsächlich einfließen wird. Nach den Sondierungen ist eben vor den Koalitionsverhandlungen, was dann im Vertrag steht, wer welche Ministerposten übernimmt, das dürfte sehr viel wegweisender sein als diese dürftigen paar Sätze und Allgemeinplätze zur Digitalisierung.
Da wird es schon ein bisschen konkreter, wenn wir auf Facebook schauen, wo ja auch so viel in Gerüchten passiert ist. Jetzt hat Mark Zuckerberg einen Schritt angekündigt, der sich da, wie gesagt, schon länger abgezeichnet hat. Der Newsfeed, also das, was man bei Facebook sieht, soll radikal umgebaut werden. Welche Inhalte sollen die Algorithmen den Usern denn dann bevorzugt angezeigt werden, statt jetzt?
Ja, also Facebook möchte wieder eine Plattform für Freunde und Bekannte werden, mit viel privatem und wenig Nachrichten-News. Das wäre so ganz kurz zusammengefasst. Der Schritt muss eigentlich etwas länger erklärt werden. Erstmal gab es 2017 unglaublich viel Gegenwind für Facebook, da sie mitverantwortlich gemacht wurden für den Sieg Donald Trumps, Hate Speech, Verbreitung von Fake News und radikalen Inhalten. Die Liste ließe sich noch verlängern, um Verantwortung für Depressionen bei Nutzern, Suchtverhalten, Echokammern, Filterblasen. Und dieser Gegenwind hat Facebook dazu gebracht, viel darüber nachzudenken, was das Unternehmen eigentlich sein möchte und das auch mit Hilfe von Studien und Wissenschaftlern, wie die Nutzer die Plattform sehen, was sie von ihr eigentlich erwarten. Für Martin Giesler vom Social Media Watchblog macht deswegen die Veränderung des Newsfeeds auch Sinn.
Weil die Nutzer tatsächlich auch in allererster Linie Facebook eben weiter als Freundesnetzwerk verstehen und eben nicht so sehr Facebook eigentlich beitreten, um darüber Nachrichten zu konsumieren. Nachrichten sind auf Facebook eher ein Nebenprodukt, aber eben nichts, wofür man sich originär bei Facebook angemeldet hat. Das heißt also, die Veränderungen, die Facebook jetzt vornimmt beim Newsfeed, könnten durchaus erstmal positiv für Freunde und Bekannte und reguläre Nutzer sozusagen sein.
Also mag ja sein, dass Nachrichten für viele eher ein Nebenprodukt sind auf Facebook, aber in der Realität hat sich das ja doch sehr anders angefühlt, auch weil die Zeitungen, Magazine, die Medienhäuser große Reichweiten dadurch hatten. Bezahlt zum Teil und unbezahlt. Und sie haben sich ja auch darauf verlassen, dass dann der Traffic ihre Leser von der Plattform auf die eigene Seite kommen, sodass sich all ihre Investitionen rentieren. Wird sich das denn jetzt komplett ändern?
Ja, schon bei den letzten Anpassungen des Newsfeeds, die in diese Richtung gezeigt haben, haben Medienanbieter teils drastische Einbrüche erlebt. Und um kurz darauf zurückzukommen, tatsächlich haben 50% der User ihre Nachrichten von Facebook bekommen, auch wenn es vielleicht ein Nebenprodukt war und nicht die originäre Idee davon. Und diese Medienhäuser haben sich darauf verlassen und eben auch dann abhängig gemacht von Facebook, anstatt eigene Modelle zu finden, wie sie außerhalb von Werbung auf ihren Seiten ihre Inhalte finanzieren können. Und sie sind der Strategie von Facebook auf den Leim gegangen, haben vieles angenommen, was das Netzwerk ihnen geboten hat. Instant Articles, Live-Videos und vor allem eben bezahlte Inhalte für Reichweite. Denn Likes und Shares sind eine neue Währung geworden, mit denen aber vor allem Facebook selbst sehr viel Geld verdient hat. Und nach dem Gegenwind im letzten Jahr fällt die Strategie dem sozialen Netzwerk eben auf die Füße und jetzt wird zurückgerudert. Da geht jetzt einerseits die Angst in den Medienhäusern um, andererseits gibt es auch schon Stimmen, die das Ganze positiv sehen. Einige Journalisten sehen darin endlich eine Loslösung vom Druck, der durch die Konzentration auf diese Plattform Facebook entstanden ist. Und auch Martin Giesler sieht das nicht nur negativ für Medien.
Mittelfristig aber könnten auch Medienmarken davon profitieren, weil sie eben tatsächlich nicht nur auf Traffic optimieren, nicht nur auf Likes optimieren, sondern wirklich auf nachhaltige Verbindung zum Publikum, auf nachhaltige Aufbau einer Community setzen müssen, dadurch versuchen müssen, ein wirklich loyales Publikum zu finden.
Ich glaube auch gar nicht, dass die großen Medienhäuser unbedingt so viel verlieren werden, sondern das wird eher so eine Art Clickbait und ähnlich, also diese Unternehmen, die so ganz auf diese Likes und Shares nur setzen, also da wird es so eine Art Gesundung vielleicht auch geben auf der Plattform.
Könnte ja vielleicht eine positive Nachricht
sein.
Könnte
auch eine positive Nachricht sein.
Werden wir sehen. Vielen Dank, die Medien und Meinungen mit Jochen Dreyer.
Alle Links zum selber lesen und weiterverfolgen auf breitband.deutschlandfunkkultur.de und dort gibt es auch die nächste Netzmusik. Die kommt aus Hannover und zwar von Kai Dansberg. Der hat sich, seit er 4 Jahre alt ist, Musik selbst beigebracht, hat angefangen mit Schlagzeug. Der vorläufige Höhepunkt dieser Karriere ist I Should Try, was wir jetzt gleich hören. Und er ist in verschiedenen Genres zu Hause, Jetzt gibt's Pop. I Should Try von Kai Dansberg hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur. Das neue Jahr im Bereich der Welche neue Technik muss ich mir bald kaufen? Veranstaltungen wird traditionsgemäß von der CES eröffnet, der Consumer Electronics Show, die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik.
Und dort wurden nicht nur ein aufrollbarer Fernseher und eine smarte Brille für Menschen mit Sehbehinderung vorgestellt, sondern auch ein neues Auto. Elektrisch, autonom und voll mit Sensoren. Das ist kein neues Modell von Tesla, sondern der Byton aus China.
Und dieser Byton soll, so das Werbeversprechen, ein Smartphone auf Rädern sein und vor allem durch seine Nutzererfahrung punkten und nicht durch seine Motorisierung.
Wir haben deshalb unseren Autor Christian Schiffer beauftragt, mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie wird es aussehen, wenn das Auto für uns so unverzichtbar und allgegenwärtig wird wie heutzutage das Smartphone?
So, da ist also der Schiffer mal wieder eingenickt da hinten auf meiner Rückbank. Na, da schauen wir uns diesen alten, ramponierten Körper doch mal an. 20. Jahrhundert, Baujahr 79, ein Oldtimer quasi, aber nicht allzu gut in Schuss. Blutwechsel wäre mal wieder angesagt. Nächste Woche müssen wir den unbedingt wieder zu Peter Thiels Bloodchain springen. Ach herrje, eine Zellkur wäre auch mal wieder fällig. Und die Vitaminzufuhr müsste auch mal neu eingestellt werden, damit seine Pumpe wieder einigermaßen läuft. Sonst gibt der am Ende plötzlich den Geist auf. Und das vielleicht sogar zur Stoßzeit, mitten im Stadtverkehr. Früher, da habt ihr Menschen euch ja um uns Autos gekümmert. Doch das ist lange her. Heute kümmern wir Autos uns um euch Menschen. Früher, da habt ihr an unseren Motoren herumgefummelt. Heute, da fummeln wir an euren Körpern herum. Ja, und früher mussten wir mit eurem Fahrstil zurechtkommen. Und heute müssen wir unseren Fahrstil an eure körperliche Verfassung anpassen. Oder das, was davon noch übrig ist. Ich sag euch gleich, richtig beschleunigen geht nicht mehr, wenn du so einen wie den Schiffer hinten drin hast. Der alte Klapperkasten würde da ja gleich einen Herzkasper bekommen. An den Ampeln hängen mich deswegen sogar die alten Teslas ab, obwohl diese Rostlauben ja fast ausschließlich auch nur noch ranziges Gammelfleisch zu ihren Bingo-Abenden fahren. Man kann sich das heute ja kaum noch vorstellen. Aber Teslas waren vor ein paar Jahrzehnten wirklich noch voll angesagt. Aber dann, im Januar 2018, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, da wurde dem staunenden Publikum dann der Elektro-SUV Byton gezeigt. Quasi mein Ur-Ur-Urgroßvater.
We do believe that we are at the beginning of something special. During a period in history when we are radically transforming the very concept of driving.
Der Byton oder Byteng, wie die Chinesen sagen, kam von einer chinesischen Firma, in der allerdings auch ein paar ehemalige BMW-Mitarbeiter mitmischten. Byton, das stand für Bits on Wheels, Software auf Rädern. Das war damals ein ganz neues Konzept. Man glaubt es kaum, aber es gab wirklich mal eine Zeit, da haben sich die Leute ihre Autos noch nicht nach dem Betriebssystem ausgesucht. Der Byton war seiner Zeit voraus. Er hatte einen Touchscreen im Lenkrad und eine Cloud-Anbindung. Dafür fehlten Türgriffe und Schlüsselloch. Denn das Fahrzeug erkannte den Fahrer einfach an seinem Gesicht. Vor allem aber hatte der Byton Fitness-Tracker an Bord und hielt sich permanent auf dem Laufenden, was das Gewicht, die Herzrate oder den Blutdruck des Insassen anging.
Another very important topic is health, and we can see this topic health and fitness is becoming ever more important, and we can see this especially here at the CES 2018. We swim, we hike, we work out, and your Byton will be able and will be the first vehicle that also functions like a wearable.
Der Byton sammelte also mehr Daten über seinen Fahrer, als der Schiffer Gallensteine hat. Und am Anfang fanden das die Leute noch etwas beängstigend. Aber das Misstrauen verschwand schnell, als dann 2019 die ersten Bytons herumfuhren. Damals noch mit der eigentlich total verbuggten 1.1-Version des Betriebssystems. Das Fahrzeug passte sich den Vorlieben seines Fahrers an. Künstliche Intelligenz sorgte dafür, dass immer die passende Musik gespielt und immer die richtige Sitzeinstellung gefunden wurde. Wie bequem. Gut 5 Jahre später, im Jahr 2023, kam dann das lang erwartete Update auf die Version 3.1 heraus. Der Byton fuhr seinen Fahrer jetzt automatisch ins nächste Krankenhaus, wenn das Auto merkte, dass etwas mit den Vitalfunktionen nicht stimmte, und übermittelte die wichtigsten Gesundheitsdaten noch während der Fahrt an den behandelnden Arzt. Diese Byton Care genannte Funktion wurde nach und nach erweitert und von anderen Herstellern kopiert, sodass das Auto bald zum sichersten Ort überhaupt wurde. Egal ob Herzinfarkt oder Schlaganfall, im Auto konnte jeder sicher sein, dass diese Erkrankungen nicht nur schnell diagnostiziert wurden, man saß im Fall der Fälle ja quasi schon im Krankenwagen zum nächsten Hospital. Für ein wenig extra Geld konnte man sich zudem entsprechende Softwarepakete freischalten lassen, etwa für Thrombosen, Blinddarmentzündungen und natürlich auch diverse Monitoring-Tools. Heute, da verlassen die Menschen nur noch selten ihre Autos. Wir halten sie in Schuss. Manche von uns sind sogar wahre Menschennarren und schrauben dauernd an ihnen rum, lassen auch mal ein Organ austauschen oder bringen mal stylische Aluminiumfüße an ihnen an. Freude am Fahren, das ist allerdings längst Vergangenheit. Und Freude am Leben, nun ja, das ist vermutlich Ansichtssache.
2019 soll Byton tatsächlich auf den Markt kommen. Mal schauen, wie recht Christian Schiffer dann mit seinem Ausblick hatte. Wir wünschen auf jeden Fall gute Fahrt und ob sich diese Idee verträgt mit der Vorstellung des Sharings. Zwei gegensätzliche Entwicklungen. Mal sehen, welche siegt.
Wir geben auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Musik mit auf die Fahrt. Equations von The Midnight Suns.
When I was born. I didn't know what it would take. I was born, I didn't know, and I didn't know what it would take. And oh, I met you, I didn't know, and I didn't know what it would do. When I met you, I didn't know. I didn't know. Now we're here, and now I know, and now I know what it would take. And now we're here, and now I know.
Hans Fallada, Ricarda Huch und Wolfgang Borchert haben eine Sache gemeinsam. Sie sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die im Jahr 1947 gestorben sind. Das heißt, für uns, seit dem 1. Januar 2018, also 70 Jahre später, ist für sie die sogenannte Regelschutzfrist erloschen.
Und das heißt, es liegt kein Urheberrecht mehr auf den Werken. Sie dürfen frei verwendet werden. Und das gilt auch für Aleister Crowley, den größten oder wohl größten Okkultisten des 20. Jahrhunderts.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht, schön und gut, dann können ja Verlage meinetwegen neue Fallada-Bücher auflegen. Das ist ja Literatur. Aber was genau soll mich jetzt ein esoterischer britischer Spinner interessieren?
Nun, Markus, Crowley hat schon jetzt eine breite Spur der Inspiration in Popkultur und Literatur hinterlassen. Und Kolja Unger hat das nachverfolgt.
Würde Aleister Crowley heute leben, er wäre das Paradebeispiel eines Influencers. Der 1875 in England geborene Okkultist, Schriftsteller und Bergsteiger wollte immer eines: berühmt werden. Obwohl er wenig Erfolg mit seinem literarischen Werk hatte, wurde er dennoch sowohl zum Vorbild einer an freier Liebe interessierten Friedensbewegung als auch für den Massenmörder Charles Manson. Er beschäftigte so unterschiedliche Persönlichkeiten wie den Scientology-Gründer L. Ron Hubbard oder den Led Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page. Und das hat im wörtlichen Sinne mit Magie zu tun. Zuerst fand Crowley seine spirituelle Heimat in dem Geheimbund Golden Dawn. Nachdem der viel erfolgreichere Dichter und Ordensbruder William Butler Yeats ihm die Aufnahme in den inneren Zirkel verweigerte, wandte sich Crowley ab. Er gründete den Astrum Argenteum, seinen eigenen Orden, und entwickelte auch seine eigene Religion, Thelema. Sein Ziel? Mit einer Art tantrischen Sexualmagie und den dazu passenden Ritualen das Unbewusste aus den Klauen der unterdrückerischen Kultur zu befreien. Das war zwar schon freudianisch genug, um Diskurse der Zeit aufzugreifen, für eine Religion fehlte aber noch ein richtiger Gründungsmythos, eine Erscheinung, Eingebung, irgendetwas Übersinnliches mit hohem Symbolcharakter. Auf seiner Hochzeitsreise nach Ägypten erscheint Crowley in der Cheops-Pyramide eine übernatürliche Intelligenz. I was. An drei aufeinanderfolgenden Tagen im April 1904 diktiert I was Crowley je ein Kapitel seiner heiligen Schrift, Liber Alvel Legis, das Buch des Gesetzes.
Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Du hast kein Recht, als deinen eigenen Willen zu tun. Tu den, und kein anderer soll Nein sagen.
Tu, was du willst, steht 75 Jahre später auch auf Aurin, dem Amulett der Macht in Michael Endes Unendliche Geschichte. Crowleys wichtigstes Gesetz gemahnt seine Anhänger zu einer Suche. Wie Bastian Balthasar Buchs, dem Phantasienreisenden, sollen sie ihren wahren Willen finden und müssen dafür in ihr Unbewusstes vordringen. Erfunden hat Crowley diesen Ausspruch und das damit verbundene Prinzip allerdings nicht. Beides taucht bereits in François Rabelais' Roman Gargantua et Pantagruel auf. Für Crowley ein deutlicher Hinweis darauf, er müsse eine Reinkarnation des französischen Dichters sein. Mr. Crowley. 1980 widmet Ozzy Osbourne ihm einen Hit. Von den 60ern bis tief in die 80er gibt es einen regelrechten Crowley-Hype. Sein Lebenswandel und seine magischen Rituale sind so voller Sex, Drugs und Rock'n'Roll, dass sie auch David Bowie oder die Stones zu Zitaten veranlassen. Er ist auf dem Sgt. Pepper's Cover abgebildet und Jimmy Page von Led Zeppelin hat sich Crowleys Anwesen am Loch Ness ersteigert. Manche Verschwörungstheoretiker vermuten sogar eine versteckte Hommage an ihn, wenn man Stairway to Heaven rückwärts abspielt. Um hier eine Widmung herauszuhören, bedarf es jedoch viel Fantasie und Led Zeppelin hat bereits dementiert, eine rückwärtige Botschaft versteckt zu haben. Dass man gerade bei Verschwörungstheoretikern so oft über den Namen Crowley stolpert, hängt vielleicht mit seiner oft missverständlichen Satire auf ein prüdes viktorianisches England zusammen. Crowley wird oft zu Unrecht in einen Topf mit Anton Sandor LaVey, dem Gründer der Church of Satan, geworfen. Er nennt sich zwar The Beast 666, so hatte seine Mutter ihn einst als Kind beschimpft, andererseits stellt Crowley auch klar, zu keiner Zeit ein Anhänger des Leibhaftigen gewesen zu sein. Seine bewusst gewaltvollen Bilder und Beschreibungen von Ritualen inspirierten dennoch nicht zuletzt den Massenmörder Charles Manson. So wie er es mit Rabelais tut, nimmt Manson für sich in Anspruch, die Wiedergeburt Aleister Crowleys zu sein.
Naja, ob Aleister Crowley nun, da auch Charles Manson vergangenes Jahr gestorben ist, erneut wiedergeboren wird, bleibt fraglich, würde ich mal sagen.
Ich bin Aleister Crowley.
Viel interessanter ist jedoch, ob nun mit der Gemeinfreiheit seiner Schriften in neuen Ausgaben, ob er damit wieder erscheint und wieder gelesen wird, genau wie all die anderen vor 70 Jahren verstorbenen Autorinnen und Autoren, deren Werke seit diesem Jahr frei vom Urheberrecht sind.
Ich finde ja eh mal spannend, was Leute sich da noch ausdenken, wenn dieses Urheberrecht wegfällt. Vielleicht gibt es demnächst Kinderbücher von Aleister Crowley, so gemalt, oder man weiß es nicht so genau. Ich habe nochmal in die Liste geguckt, ist durchaus nicht uninteressant. Henry Ford zum Beispiel, was er geschrieben hat, ist jetzt auch gemeinfrei.
Und was hat er geschrieben?
Winston, habe ich jetzt nicht genau geguckt. Schön blamiert haben sie mich da zum Schluss der Sendung vollends. Dankeschön. Aber halt der große Industriemagnat. Und Winston Churchill.
Der war sogar Literaturnobelpreisträger.
Ich rede jetzt aber nicht von dem britischen Startmann. Nee, der ist jetzt nicht gemeint. So, es gibt noch einen anderen Autoren, der genauso heißt der Zeit seines Lebens darunter gelitten hat, dass er sozusagen ein anderer noch auch gab. Obwohl das auch Quatsch ist, der war ja für früher. Meine Güte, was wir noch.
Wir reden uns im Kopf und Kragen.
Wir reden zum Kopf und Kragen.
Und darum übergeben wir einfach an die Nachrichten.
Nee, noch nicht, weil was man empfehlen kann, wer sich tatsächlich selber in dieser Liste mal umtun möchte, den Link dazu, den gibt es natürlich bei uns auf der Webseite breitband.deutschlandfunkkultur.de und dort erscheint dann auch bald der Podcast zu dieser Sendung, denn die ist, wie gesagt, jetzt vorbei.
Genau, es gibt gleich noch eine Musik, aber dann kommen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1, heute mit André Mumoth, der unter anderem der Frage nachgehen wird, wie man Schauspieler fotografieren kann.
Vorher noch eine letzte Netzmusik von uns, die vom amerikanischen Künstler Rod Scall kommt, der mit seiner Platte Involution eine harte Zeit in seinem Leben verarbeitet. Eine schwere Krankheit und die Entnahme eines Organs.
Und genauso düster klingen auch die 13 Songs auf Involution, aber sie ziehen gleichsam in ihren Bann und versprechen die Befreiung von diesem Schicksalsschlag. Wir hören A Whole New You und wir, das sind Vera Linz und
Markus Richter.
Und wir sagen
Tschüss.